und als zweiten Punkt die Zerstörung der Gottlosen. Beides ist reflektiert in diesem besonderen Psalm 5, wo David, ein Mann Gottes, den Herrn anruft und selbst uns direkt in die Gegenwart Gottes nimmt. Es ist offensichtlich, dass er den Gott, den wir von der Bibel kennen, absolut vertraut. Seine Zuversicht ist so fest, dass selbst unter den schwierigsten Umständen, die ein Mensch sein kann, wirklich nur noch näher zu Gott gebracht wird, nicht weiter von ihm weg und ihn absolut vertraut. Weil er eine so tiefe Beziehung und Vertrauen zu ihm hat, wendet er sich in diesem Gebet, in dem Psalm 5, an Gott und schüttet ihm sein ganzes Herz aus. In einer Art und Weise, wo wir denken, wow, so weit gehe ich nicht. David kennt Gottes Gnade und er weiß, dass nichts David aus der Gnade ziehen kann. Gar nichts. Nichts und niemand kann David Schaden zufügen. Die Gnade, die David so gegenwärtig ist, das ist keine, dass er keine Furcht vor irgendeinem Feind oder Verfolger haben muss. Das ist was Besonderes. Die Frage, die wir uns stellen dürfen heute Morgen, wie groß ist der Gott, den du anbetest und vertraust? Wie groß ist der Gott, den du anbetest und vertraust? Ich behaupte, dass jeder von uns, der Christ sich als Christ bezeichnet und ihn kennt, ihm nachfolgt, eine Zuversicht haben kann wie David und zu allem, was wir hier lesen, ein Amen sagen kann zu dem, was David hier erlebt und sagt. Ich kann absolut zustimmen. Wie sieht der Ruf des Gerechten aus? Wovon spricht er hier? Wann und warum hat David überhaupt so an Gott zugeschrien? Was ging in ihm vor? Was war los, dass er so ein Psalm schrieb? Lass uns den Psalm lesen. Im Vorsänger mit Flötenspiel, ein Psalm Davids. Vernimm, o Herr, meine Worte, achte auf meinen Seufzen, höre auf die Stimme meines Schreins, mein König und mein Gott, denn zu dir will ich beten. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören, in der Frühe werde ich zu dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt, wer böse ist, darf nicht vor dir wohnen. Der Prahler besteht nicht in deinen Augen, du hasst alle Übeltäter, du vertilgst die Lügner, die Blutgierigen und die Falschen, verabscheut der Herr. Ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in das Haus. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel, gewandt in Ehrfurcht vor dir. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit. Um meiner Feinde willen, ebne deine Wege vor mir. Denn in ihrem Mut ist nichts zuverlässig. In ihrem Mund ist nichts zuverlässig. Ihr Inneres ist voll Bosheit. Ihr Rachen ein offenes Grab. Mit ihrer Zunge heucheln sie. Sprich sie schuldig, o Gott. Lass sie fallen durch ihre Anschläge. Verstoße sie um ihrer vielen Übertretung willen, denn sie haben sich gegen dich empört. Aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen und fröhlich werden sie sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten, du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Der Psalm ist voll von wichtigen Aspekten, die David erlebt hat. Und wir verstehen vielleicht ein bisschen mehr, wenn wir ein bisschen von der Geschichte von David verstehen, dass er auf der Flucht war von Absalom, seinem eigenen Sohn, dass er sich wirklich geflüchtet hat, aber nicht, weil er es musste, sondern weil er es wollte auch im gewissen Moment. Er hat eine Schuld verspürt, aber er war auf der Flucht von seinem eigenen Sohn, der ihn seinen Thron wegnehmen wollte und ihn beherrschen wollte und wahrscheinlich auch froh gewesen wäre, wenn er ihn umgebracht hätte. Und er sagt, vernimm, o Herr, meine Worte, achte auf mein Seufzen, sagt er hier, achte auf mein Seufzen, höre auf die Stimme meines Schreiens, mein König und mein Gott, denn zu dir allein bete ich. Merke auf meinen Sinn, sagt er, solche Worte kann vor Gott nur aussprechen, wer guten Gewissen hat, wer weiß, dass er seinen Sinnen Gottessinnen entspricht. Wir werden nicht zu ihm schreien und um Hilfe bitten, wenn wir wissen, dass wir in Schuld sind. Aber die, die unschuldig sind, die vor ihm gerecht stehen, die ihre Sünde bekannt haben, die können zu ihm so rufen. Wie im Psalm 1, wo er das nach dem Nachsinnen, was David wirklich sagt, er sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht über das Gesetz nach. Er ist ein Mann, der dem Gesetz entsprechend gelebt hat. Natürlich nicht immer, das wissen wir, aber an diesem Punkt wusste er, ich habe vor Gott alles gemacht, was richtig war. Jemand, der diesen Tag, der Tag und Nachtsicht beschäftigt mit Gott, er hat nachgedacht, sein Leben war ihm offen. Er war freimütig vor Gott und hat alles hingegeben. Und zwar hat er das ist so, als wenn er sagt, ich mache meine Gedanken zu meinen, Gottes Gedanken zu meinen Gedanken, Gottes Ziele zu meinen Zielen. Dann kann ich auch bitten, wie David den Herr bittet. Wenn wir genauso sind, wenn wir unsere Gedanken Gottes Gedanken sind, weil wir uns erfüllen mit dem Wort, weil wir uns beschäftigen mit dem Wort, weil wir darüber nachsinnen, dann können wir vor Gott treten in dieser Art und Weise. Dann sind wir bereit dafür. Das ist auch so eine Bitte, die wir sehen, die wir schon sehen, die David den Herrn wieder immer wieder gebracht hat. In Johannes 15, Vers 7 sagt er, wenn ihr in mir bleibt, das ist die gleiche Idee dahinter, wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten und was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger werden. Mit anderen Worten ist, wenn wir dem entsprechen, was Gott möchte, das bedeutet sein Wort in uns nehmen und auch nach dem Wort leben und das umsetzen in unser Leben, dann wird er uns auch hören. Dann können wir sogar gewiss sein, dass er uns hören wird. So werdet ihr bitten, um was ihr wollt und es wird geschehen. Das ist eine Zusage, die unglaublich ist. Aber wieso geschieht das nicht immer? Warum passiert das nicht immer? Das ist doch die große Frage bei uns im Leben. Warum hört Gott uns nicht? Oder kann es sein, dass er uns einfach nur jetzt nicht hört und später hört? Der Punkt ist klar. Oft werden wir wankeln. Wir sind nicht immer im Einklang mit Gott. Und von der Seite her wird Gott unsere Gebet nicht hören, in der Art und Weise. Aber er sagt, denn zu dir bete ich, sagt er, zu dir bete ich. Ihm war wirklich wichtig, dass er zu ihm allein betet. David wendet sich an den alleinigen Retter und Helfer, Richter und Erhalter. Also er geht auch nicht zu jemand anders. Sehr oft, wenn wir bedrückt sind, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin, wenn wir bedrückt sind? Gehen wir zu Menschen? Gehen wir zu unseren Freunden? Gehen wir zu unseren Familien? Unserer Frau, unserem Ehemann? Unserem besten Freund? Was für einen Rat werden die uns geben? Das ist kein neuer Gedanke, dass Gott möchte, dass wir zuerst zu ihm kommen und uns vor ihm wirklich öffnen, entblößen. Lasst euer Anliegen vor Gott kund werden, Psalm 4, 6. Immer kund werden, euer Anliegen, lasst es vor Gott kund werden. Das ist nicht nur so dahingesagt, das ist tatsächlich so. Gott möchte unser Anliegen hören. Das Interessante ist, in der Art und mit dem, was ich mich sehr viel beschäftige, ist einfach mit Seelsorge. Ich bin oft mit Menschen zusammen, denen ich versuche zu helfen. Und von mir aus, ich kann ihnen nicht helfen persönlich. Ich kann nichts verändern in dem Leben einer anderen Person. Ich kann sie nur auf das Wort Gottes hinweisen, beziehungsweise durch das Wort Gottes helfen, es anzuwenden auf ihr Leben. Ich bin sozusagen nur ein Kenner, ein Übermittler, einer, der das Wort versucht, denen zu erklären, damit sie ihr Leben entsprechend Gottes oder dem Wort Gottes anpassen. Und so ist es. Wir haben die Möglichkeit, das zu tun. Wir können direkt zu Gott kommen. Und im Vers 3 sagt er, mein König und mein Gott. Ihm ist total bewusst, mit wem er das zu tun hat. Mein König und mein Gott, denn zu dir will ich beten, allein. Es ist interessant, dass wir werden uns jetzt in den nächsten Tagen daran erinnern, was Gott für uns gemacht hat, sein Erlösungswerk. Wir sind alle super froh über das Erlösungswerk. Aber sind wir tagtäglich bereit, auch zu anerkennen, dass ohne das Erlösungswerk wir überhaupt nichts haben, wenn wir also nicht zu ihm kommen? Er hat uns erlöst. Wir können nicht nur zu ihm kommen, weil er uns errettet hat, sondern wir können auch zu ihm kommen tagtäglich, um seine Gnade zu erbeten. In anderen Worten ist, wir sind bereit, die Erlösung anzunehmen und dann leben wir unser Leben weiter, wie wir es für richtig halten. So sieht das oft aus. Gerade unter Christen. Ich hab viel damit zu tun und zu fragen, wo Leute auf mich zukommen beziehungsweise sich sündig verhalten. Und die erste Frage ist, was können Sie denn dagegen tun? Wie können Sie Ihr Leben ändern? Ich sage natürlich, stopp mit der Sünde. Aber das ist nicht das Allerwichtigste. Natürlich sollen Sie mit der Sünde stoppen. Aber das Allerwichtigste ist, erstmal zu Gott gehen und bekennen und umkehren und ihm vertrauen. Wenn wir Gott als den absoluten, uneingeschränkten Herrscher ergeben sind, werden wir diese Freimütigkeit von dem König der Könige und dem alleinigen Machthaber auch haben. Paulus hat das mit folgenden Worten in seinen Briefen ausgedrückt, in 1. Timotheus 6, Vers 13. Und folgendes schrieb er: Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht und vor Christus Jesus, der Pontius Pilatus, das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, untadlich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher zu seiner Zeit zeigen wird die Glückseligkeit und alleinige Gewalt der König der Könige und der Herr der Herrscher und allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei die Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Paulus hat hier ganz deutlich Timotheus gesagt und Pastoralbrief geschrieben und ihn deutlich gemacht, wem er dient. Wer hat die Macht? Am Ende ist es Gott. Warum gehen wir aber nicht zu Gott an erster Stelle? Warum gehen wir immer zu anderen Leuten? Das ist der gleiche König, von dem im Psalm 2 gesprochen ist. Wenn die Gottlosen den König verachten, vergessen, wartet der Gerechte auf seine Handeln. Es ist immer wieder deutlich in den Psalmen, dass der Gerechte ist da, aber die Menschen gehen nicht zu ihm. Die gehen woanders hin. Wir sollten nicht vergessen, was das historische Anlass dieses Gebets ist. David war also in dieser Zeit eben von seinem Königsthron ausgestoßen, von Absalom, der eigentlich ein Karrieremacher ist. Der wollte einfach ran an die Macht und alles kriegen. Und hatte keine Hemmung, seinen eigenen Vater vom Thron zu stoßen oder ihn in Frage zu stellen. Es bereitet ihm ein geheimes Vergnügen zu wissen, David war das geheime Vergnügen zu wissen, dass keiner ihn vom Thron stoßen konnte. Wenn Gott ihn, David, auf den Thron haben wollte, konnte Absalom nichts machen. Deshalb konnte er auch sagen, ich gehe einfach. Gott wird den Thron erhalten für mich. Und er hat ihn auch zurückgeführt, beziehungsweise Absalom ist ja umgekommen. Wir dürfen hier nicht, also wir müssen auch aufpassen, was wir hier sehen, aber der Punkt ist für uns auch klar. Gott ist in Kontrolle, wir können Gott vertrauen, wenn wir uns an sein Wort halten. Und wie wichtig ist das? Ja, ist sehr wichtig. Manchmal wollen wir doch unsere Gerechtigkeit am Arbeitsplatz. Jeder von uns will Gerechtigkeit am Arbeitsplatz. Wenn es uns nicht gefällt, am liebsten würden wir diese Person sagen, dass es falsch ist, oder wir ändern geben die Arbeitsstelle auf oder sonst was und begründen das. Wir fordern und wir haben ein Recht. Aber ist das wirklich das Allerwichtigste für uns, dass unser Recht gewahrt wird? Ist das Ziel für jeden Christen, dass sein Recht bewahrt wird? Klar, Ungerechtigkeit wollen wir nicht. Aber das Ziel, das wirkliche Ziel ist, dass das Zeugnis des Evangeliums an erster Stelle steht. dass wir Jesus bezeugen. Und das bedeutet auch, dass wir manchmal und sehr oft sogar gerade in Ungerechtigkeit das größte Zeugnis des Evangeliums sein können, wenn wir uns dementsprechend verhalten, wie in dem Fall David sich verhalten hat. Er hat total Gott vertraut. Gott wird meine Gerechtigkeit schaffen. Gott wird mir Gerechtigkeit geben, nicht ich selber. Er hat sich ihm total anvertraut. Und das musste vor seinem Sohn. Alle haben das gesehen. Er hat sich total demütigen lassen. Weil er wusste, egal was Absalom, egal was irgendjemand machen wird, wenn Gott was für richtig hält, dann wird er das machen. Und das bedeutet auch, wenn ich wieder auf den Thron komme, bedeutet es, das ist Gottes Wille, nicht mein Wille. Und das ist genau die gleiche Sache. Wenn ich Gerechtigkeit am Arbeitsplatz bekomme, dann ist das nur durch Gottes Arbeit vielleicht, Gottes Tun, dass er offenbar macht, dass eine Person falsch gehandelt hat oder falsch ist oder lügt oder ungerecht ist oder dergleichen. Die Frage, die natürlich offensichtlich ist, die wir uns stellen müssen, hört Gott meine Stimme, wenn ich rufe? Weil ich überzeugt bin, dass Gott tatsächlich regiert. Oder ist mein Glaube in Zweifel gehüllt, wie Jakobus zum Beispiel schreibt, in 1. Jakobus Vers 6. Er bittet aber, glaubt und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denkt nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteilten Herzens, unbeständig in allen seinen Wegen. Mit anderen Worten ist, wir mögen beten, aber wir glauben nicht dran. Wir sind nicht davon überzeugt, dass das wirklich passiert. Stell dir mal vor, ihr kommt zu mir in die Seelsorge und fragt, hey, ich brauche Hilfe, ich habe riesen Probleme in meinem Leben. Und ich sage, okay, ich kann dir in diesem Bereich definitiv helfen. Und du kannst zur Ehre und zur Freude Gottes leben. Und ich kann dir so sagen, das ist vielleicht ein halben Jahr, kann dein Leben total verändert sein. Das Einzige, was du machen musst, du musst an Gottes Wort glauben und dem Herrn glauben. Und natürlich die Sachen tun, die ich dir sage. Aber sehr oft ist der Zweifel gerade da. Sie sind nicht bereit, diese Schritte zu gehen und Gottes Wort in Gehorsam zu folgen. Sondern wir haben immer unsere, könnte es nicht sein, vielleicht noch einen kleinen Schritt in der Welt. Ich möchte doch noch ein bisschen davon. Ich möchte doch noch ein bisschen, weiß ich, Spiele spielen. Ich möchte doch noch ein bisschen trinken. Ich möchte doch noch ein bisschen fremdgehen. Ich möchte doch noch, weiß ich was. Nein, absolut nicht. Vertrau Gott und er wird dich segnen und er wird dir dein Leben erfüllen. David wusste davon. Er hat so gelebt, als wenn Gott neben ihm steht. Er sagt, er hat mit ihm gesprochen, deshalb konnte er solche Gebete sprechen. Unglaubliche Gebete. Wenn du dir vorstellst, du sagst zu einem, vertilge die Feinde. Ich meine, was für ein Recht hast du, sowas zu sagen? Heute sagt es doch jeder gegen solche Gewalt in der Art und Weise. Er hat keine Gewalt ausgeübt. Die Gewalt, die ausgeübt wurde, war, Gottes hat Gerechtigkeit geschaffen. Wann betet also David? David betete jeden Morgen zum Herrn. Herr, in der Früh wirst du meine Stimme hören. In der Früh werde ich dir zu Befehl und zum Ausschau halten. Morgens. David suchte ihn jeden Morgen. Das war das Erste. Er wollte Gott sagen, ich brauche dich für jeden Schritt. Wenn ich aus dem Bett gehe, brauche ich dich. Jeden Schritt. Und das reflektiert die ganze Bibel wieder, dass Männer Gottes immer versucht haben, mit Gott von Anfang an des Tages zu leben, nicht am Ende des Tages. Nicht, dass sie es auch am Ende des Tages tun, aber von Anfang an. Ihr Gedanken waren auf Gott. Morgens hat er ihn gesucht. Zuallererst. Er hat gelernt, zuerst und unmittelbar die Hilfe des alleinigen Helfers zu suchen. Und wie gesagt, des alleinigen Helfers. Aber oft ist es bei uns so, erst wenn wir wieder mal einmal erinnert werden, dass wir ohne Gott und unserem Leben nicht weiterkommen, gehen wir zu ihm und beten. Das ist aber nicht, was hier steht. Es steht hier, dass wir ihn suchen sollen, zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit. Und wenn er sagt, er kommt zu ihm, Ausschau halten, er sagt mit anderen Worten, er legt sich, das ist so eine Art, er legt sich vor ihm hin, er offenbart sich. Es bedeutet nicht nur gucken, sondern er gibt sich hin. Es ist so eine Art, er bringt ein Opfer vor Gott, sich selber. Er opfert sich. Er geht vor dem Altar. Und es ist dieser Aspekt, wo du dich hingibst, als wenn du das Opfer für Gott bist und er durch dich wirken soll. Römer 12, Vers 1 sagt das, diese Haltung, die David widerspiegelt. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hier darbringt als ein lebendiges, heiliges Opfer, das Gott wohlgefällige Opfer, das euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das soll sogar unser Gottesdienst sein, das soll sogar unsere Einstellung sein, dass wir uns hingeben und wir hingeben. Nicht nur mit unseren Taten, weil wir fit sind und sportlich sind oder sonst was oder gewisse Gaben haben, sondern nein, wir lassen Gott entscheiden, was er von uns will, indem wir beten und sagen, Gott, zeig mir deinen Weg. Wir wissen, den Weg entspricht der Bibel, aber mit anderen Worten, manchmal hat Gott Dinge mit uns vor und wir sind gar nicht bereit, die zu tun. Er gibt uns unglaubliche Möglichkeiten, wir sehen sie nicht, erkennen sie nicht, weil wir nicht Gottes Wort ansprechen und ihm entsprechend leben. Wir sind so weit weg von ihm, dass wir gar nicht mehr erkennen, wer er ist. Das ist wie bei einer Party, wo die ein Kind getauft haben. Dann haben die gesagt, sind die alle zur Taufe gekommen, zu des Kindes. Und das war super gut. Das ist jetzt Kindertaufe, aber das ist etwas anderes. Nein, das lernen wir natürlich nicht. Oder Kindersegnung. Sie kommen alle hin und haben sich gefreut darüber. Und irgendwann wird gefragt, wo ist denn das Kind, was wir besucht haben? Warum sind wir eigentlich gekommen? Und die Mutter erinnert sich, dass das unter den Mänteln ist und dass erstickt worden ist. Weil das Thema, warum sie überhaupt gekommen sind, haben sie vergessen. Und das ist bei uns oft so. Wir wissen gar nicht, warum wir Christen sind, dass wir Gott anbeten wollen, dass wir für Gott da sind, dass wir Gottes Repräsentanten auf Erden sind, wie David, uns total hingeben. Uns total hingeben. Und vergessen im ganzen Leben, dass wir den, der, für den wir leben, überhaupt nicht mehr gefragt wird, überhaupt nicht mehr in unser Leben hineinpasst. Was machen wir? Wir sollen ein lebendiges Opfer sein, ein vernünftiges, das euer vernünftiger Gottesdienst ist. Gott sagt im Neuen Testament sogar, dass das unsere Einstellung sein soll. Also wann sollen wir beten? Wann sollen wir Gott überhaupt anbeten? Morgens, mittags, nachts, 7-mal am Tag? Das ist alles von der Bibel nebenbei. Mitternacht, die ganze Nacht, von vor Sonnenaufgang, Tag und Nacht. 3 Wochen außerordentliches Gebet, 10 Tage, lass uns anfangen. Aber ruft euren Arbeitgeber vor dem an. 10 Tage außerordentlich. Mit anderen Worten, wir sollen konstant im Gebet in Abhängigkeit von Gott leben. Nicht nur einmal die Woche, nicht nur irgendwann, sondern immer, immer. Wo betete David? David betete den Herrn in seinem Haus im Tempel an. Ich habe dafür durch deine große Gnade, Güte, eingehen in das Haus, in dein Haus. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt in Ehrfurcht vor dir. Wenn David in dieser Stille vor den großen Gnade bezüglich Gott spricht, seine Güte anspricht, seine Zuverlässigkeit, Gottes Treue, wer der Charakter Gottes ist, dann spricht er das vom Herzen. Und das ist nicht der Ort, wo wir wirklich anbeten, sondern das ist das Herz, was anbetet. Was habt ihr in eurem Herz drin? Was ist es, was euch bewegt tagtäglich? Seid ihr wirklich dankbar, dass Gott euch errettet hat? Ostern kommt, ist Erinnerungszeit. Der Punkt ist, sind wir wirklich dankbar, dass wir das ewige Leben haben? Und dass wir schon ewig leben? Wisst ihr, wir sehen uns, tut mir leid, zu sagen, aber wir werden uns immer sehen. Wir werden immer gegenwärtig sein. Ich weiß, vielleicht gefällt dir mein Gesicht nicht, aber der Punkt ist, du wirst mich sehen. Ich hoffe, das ist ein verherrlichtes Gesicht. Aber der Punkt ist, wirklich, wir haben ewiges Leben. Sind wir dankbar dafür? Im Psalm 34, Vers 4 und 5 sagt er, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und alle sein Tun ist Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist erfüllt von der Güte des Herrn. Das sind so Dinge, die er gesagt hat. Das ist unglaublich. David sagte, er hat eine solche Zuversicht über Gottes Gnade, über sein Wirken. Es war eine absolute Zuverlässigkeit auf das, wer Gott ist und wie Gott handelt. Er wusste, dass er in der Stiftshütte anbeten durfte. Den Tempel hat ja erst Salomo nach ihm gebaut. Aber David ist zuversichtlich, dass diese nur vorübergehend ist, also diese Schwierigkeit, in der er steckte, weil er Gott kennt und weiß, dass er treu ist und dem Gerechten Recht schaffen wird. Er weiß, dass ultimativ am Ende ihm Recht gegeben wird. Und diese Gewissheit muss man haben. Ich sage euch, wenn man in Dienst steht und wenn man Auseinandersetzungen hat, auch geistlicher Art, man wird oft angegriffen. Und das Verrückteste an der Sache, die größten Angriffe kommen nicht von außen, von innen, von Christen, von anderen Christen, aber fundamental, die bereit sind, alles zu tun, weil sie sagen, mein Glaube ist der einzige Glaube, der richtige Glaube. Und das Interessanterweise ist, dass sie auch bereit sind, dafür alles zu tun, auch Sachen zu zerstören. Und dann, für mich ist nie der Punkt, soll ich darüber streiten? Nein. Das Wort steht fest. Muss ich streiten? Nein. Das Wort steht fest. Ich muss nur verkünden. Und Gott schafft Gerechtigkeit. Aber in dem Prozess, bis er mir Gerechtigkeit schafft, kann das sein, dass wir alles verlieren. Ein Freund von mir, John Glass, hat genau das Gebet gebetet. Gott, nimm mir alles weg. Wenn diese Dinge dazu geführt haben, dass ich hochstolz geworden bin oder dass ich stolz bin und wirklich dir keine Ehre gegeben habe. Innerhalb von einem Jahr die Gemeinde weggenommen, hat einen riesen Musikdienst gemacht, den Musikdienst weggenommen, seine ganzen Ältesten sind die sind nicht weggegangen, das waren die einzigen, die nicht weggegangen sind. Seine Tochter hat alles verloren innerhalb von einem Jahr. Ich weiß, das ist ein Freund von uns, sehr guter Freund von uns. Wir haben darüber geweint. Aber eins hat er gewusst. Gott schafft Gerechtigkeit. Auf einmal hören alle zu, weil er wirklich nur noch interessiert ist, was das Wort Gottes sagt. Und weil er weiß, dass ein Mann Gottes oder Kinder Gottes müssen Opfer bringen, damit sie Gott reflektieren können. Wie ist Gott Jesus gekommen? Er hat sich hingegeben. Er war ein Diener geworden, er war ein Sklave, er hat sich hingegeben als Opfer. Er war das Lamm, das wir anbeten. Und was ist da so groß dran? Ja, er war perfekt, er war gut. Wie würden wir am besten wiedergeben, dass wir Christen sind, wenn wir opfern, wenn wir bereit sind? Nicht, dass wir unser Leben geben müssen, das sage ich nicht. Aber dass wir bereit sind, für Jesus auch Ungerechtigkeit zu ertragen, um in der Welt Gerechtigkeit auszustrahlen. Denkt dran, es geht nicht wirklich um den Ort, den Tempel, wo angebetet wird, sondern es geht darum, dass unser Herz richtig, dass wir die richtige Herzenseinstellung haben, in Geist und in Wahrheit anbeten, wie es in Johannesevangelium heißt. Wir sind Männer und Frauen, die in den Geist und Wahrheit anbeten. Wenn die Leute uns sehen und sehen, wo unser Leben ist, dann sehen sie, dass wir Gott lieben vom ganzen Herzen. Die Frage, die wir uns an dieser Stelle stellen sollten, ist, wie sieht es mit meinem Herzen aus? Wie sieht es mit meinem Herzen aus? Habe ich ein aufrichtiges, reines Herz, damit ich Gott mit diesem Gewissen, mit dem reinen Gewissen anbeten kann, wie David das getan hat? Was hindert mich in meinem Herzen, dass ich so wie David anbete? Was hindert mich daran? Schreibt euch die Dinge auf. Was ist das, was euch abhält, so Gott anzubeten mit einer Gewissheit? Und ich möchte das einfach nochmal betonen, was für eine Gewissheit das ist. Das ist eine Gewissheit, die sagt, es wird zutreffen. Es ist gewisser, als dass wir hier jetzt in diesem Raum sitzen. Ich weiß, dass Gott das tun wird, weil er gerecht ist und weil er niemals, niemals entgegen seinem Wort handeln wird. Was muss ich ablegen und was muss ich anziehen, um ein Herz zu haben wie David? Wir brauchen Gottes Gerechtigkeit, Gottes Gnade, Vergebung. Denk dran, warum feiern wir Ostern? Jesus ist an unserer Stelle gekommen und hat die Sünde auf sich genommen, damit wir vor Gott die Gerechtigkeit haben, die in ihm ist. Aber wir müssen unsere Sünde bekennen. Wir müssen sagen, wir haben gegen dich, o Gott, gesündigt. Und wir verdienen keine Gerechtigkeit, es sei denn, du begnadigst uns durch das Leben, das du für uns gegeben hast. Das Evangelium ist wichtig. Es gibt keinen Ort der Welt, der uns vor der Gegenwart Gottes ausschließt. Mit anderen Worten ist, wenn wir das richtige Herz haben, dann sind wir in der Gegenwart Gottes. Dann haben wir Gemeinschaft mit Gott. Dann seid ihr an dem schönsten Ort der Welt. Da braucht ihr nicht auf Hawaii sein, da braucht ihr nicht, weiß ich wo sein, nicht in Fünf-Sterne-Hotel oder im besten, weiß ich was. Dann habt ihr den besten Ort der Welt. Mit Gott zu sein, in der Gemeinschaft mit Gott, ist der beste Ort. Wofür er betete? Vers 9 und 10. David betete den Herrn, ihn auf den richtigen Weg zu leiten. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit und um meiner Feinde willen, ohne deinen Weg von, ebne deinen Weg vor mir. Ihm war absolut deutlich, dass er ohne Gott nicht den richtigen Weg gehen könnte. Das ist eine Bitte des Mannes, der Gott fürchtete. Er wollte, dass Gott ihn an die Hand nimmt, hindurchführt durch die Anfechtung, durch die Versuchung, durch die Verfolgung. Gott sollte ihn bewahren. Und er war richtig, ich möchte nicht stolz sein und sagen, ich kann das alleine. Weißt du, wie oft versuchen wir, was alleine durchzudrücken und erst im letzten Moment sagen wir, Gott, hilf mir? Anstatt gleich von Anfang an sagen, ich kann das sowieso nicht. Gott, hilf mir. Wie ist das mit den kleinen Kindern, die alle geboren sind hier? Was machen die mit ihren Eltern? Die wollen die Hand, die wollen sogar nur sehen, dass wir sie angucken, um eine Bestätigung zu haben, dass sie lebenswürdig sind. Hört sich verrückt an, aber so ist das. Wisst ihr, dass im Zweiten Weltkrieg Kinder zu Dutzenden gestorben sind, weil sich keiner um sie gekümmert hat? Die lagen einfach im Bett. Und die haben herausgefunden, wenn man sich mit den Kindern beschäftigt, haben sie gelebt. Wenn man sich mit ihm nicht beschäftigt hat, starben die. Die haben keinen Sinn fürs Leben erkannt. Noch nicht mal durch Gefühle oder durch die Sicht der Augen. Stellt euch mal vor, wie wir wären, wenn wir Gott, nicht zu Gott kommen würden. Er will unsere Beziehung und wir gucken sie ihn nicht an. Klar ist es, wir werden dann geistlich sterben. Ihm war bewusst, er betete Gott an und bat ihn in deiner Gerechtigkeit zu führen, also gegen die Feinde in seiner Gerechtigkeit zu führen. Und er wusste, dass Gott ihn leiten würde in der Gerechtigkeit. Glaubt ja nicht, dass Gott euch in Ungerechtigkeit leiten würde, das könnt ihr nicht sagen. Das wird er niemals tun. Ich kann mit Gewissheit sagen, dass der fällt, der Gottes verachtet und meint, er kann ohne Gott auskommen, der wird fallen. Es ist denn nur eine Frage der Zeit, wie lange das noch dauert. Und das ist genau, was David wusste. Wenn wir nicht Gott vertrauen und ihm nicht bitten, uns an die Hand zu nehmen, ist nur eine Frage der Zeit, wann wir fallen. Aber wir werden fallen. Nicht heute, nicht morgen, nicht nächstes Jahr, nicht übernächstes Jahr, aber irgendwann werden wir fallen. Und dann ist der Fall brutal. Denn in ihrem Mund ist nicht Zuverlässigkeit. Und er sagt das, David bittet den Herrn, seine Feinde zu verurteilen. Denn in ihrem Mund ist nicht Zuverlässigkeit. Ihr Inneres ist voll Bosheit, ihr Rachen ein offenes Grab. Mit ihren Zungen heucheln sie. Das sind die Menschen, die gegen Gott gegen sein Volk sind, die lügen und morden, die verführen, die spalten. Sie können nichts Gutes tun, denn sie verachten Gott und hassen die Gerechtigkeit. Und wir sehen das so viel in dieser Welt, aber darauf brauchen wir uns nicht konzentrieren. Wir müssen uns an Gott halten. Wir wissen, dass diese Dinge da sind. Und das sind keine Ausrede für uns, weil die so sind, können wir nicht richtig handeln, sondern wir handeln richtig, weil wir richtig handeln wollen wegen Gott. Und David betet an und ruft, in Vers 12 und 13 sagt David: Aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen. Und fröhlich werden seine sein, die dir deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten und du gibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. In anderen Worten, ihm ist total bewusst, dass er gerettet wird und dass er sie anbeten, dass er anbeten kann. Was bedeutet eigentlich segnen? Was können wir von David lernen? Segnen heißt also, dass Gott uns den Willen, die Kraft und die Möglichkeit gibt, all das zu tun und zu sein, wozu Gott uns bereitet hat. Segnet der Herr den Gerechten, dann fängt er ihn gerecht zu leben an. Also fängt das Leben an. In Römer 9, Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandens Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Gottes Erbarmen. Uns muss bewusst sein, dass wir ohne Gott nicht leben können, nicht gerecht leben können. Aber wenn, dann können wir mit Gott, können wir gerecht leben und ihm Ehre geben. Aber was ist mit der Zerstörung der Gottlosen, wie wir das auch im Psalm 5, Vers 7 bis 5 bis 7 und 10 lesen. David bekennt also, dass der Herr Gesetzlose nicht in seine Gegenwart lässt. Er sagt, die kommen nicht mal in die Gegenwart von ihm. Also was können wir wissen über Gesetzlose? Denn du bist nicht ein Gott, dem die Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, der darf nicht bei dir wohnen. Mit anderen Worten, die sind ausgeschlossen. Alle die Leute, die Böses tun auf dieser Welt, sind ausgeschlossen von Gott. Gott gefällt das Böse nicht. Das uns bedrängt. Er verabscheut es viel tiefer als wir, tiefer als wir überhaupt ahnen können. Er hasst es in einer Art und Weise. Er hat ganze Völker deshalb ausgerottet, weil sie ihn nicht angebetet haben. Wie dankbar können wir sein? Und das ist der interessante Aspekt. Wie dankbar können wir sein? Darüber sein, dass Gott das Böse total ablehnt. Stell dir mal vor, er würde das Böse stehen lassen und sogar annehmen. Nur Teil davon. Was hätte das für Auswirkungen? Was würde das bei uns bewirken? Und da ist so viel Bosheit in dieser Welt. Ich brauche nur Nachrichten anstellen. Nicht nur Nachrichten, ich brauche nur hören, wenn sich Leute unterhalten manchmal. Wenn über andere gelästert wird. Wie die manchmal fertig gemacht werden. Bosheit ist überall. Und es gibt Leute, die haben nichts anderes im Sinn, als das zu planen. Weil Gott aber keinen Gefallen am Gottlosen hat, kann ich ruhig auf den Tag harren, an dem Gott eingreifen wird. Denn dann wird das Böse niedergeworfen. Bei dir kann der Böse nicht weilen. Sagt er, bei dir kann der Böse nicht weilen, Psalm 75, Vers 8. Und dieses Bewusstsein hatte David, dieses Bewusstsein müssen wir auch haben. Unser Ziel ist nicht, gegen die Bösen zu kämpfen. Unser Ziel ist, Gott zu ehren, Gott zu lieben und ein gerechtes Leben vor Gott zu leben. Und er wird die Gerechtigkeit schaffen. Immer wieder ich merke das, wenn wir auch in unseren Sitzungen, auch hier im EBTC, manchmal mit den Männern zusammensitzen in der Leitung, und irgendwie jemand hat wieder was über uns geschrieben oder wieder was gemacht. Und dann sagen die, oh, das ist falsch, ich will was veröffentlichen auf Facebook oder sonst was und weiß ich was. Und sage ich, und was hast du davon? Was hast du davon? Wir wissen doch, dass die Leute uns angreifen. Wir wissen doch, dass die Ungerechtigkeit nicht aufhören wird, bis der Herr wiederkommt. Vergeuden wir doch nicht unsere Zeit darin. Vergeuden wir unsere Zeit, einander zu lieben und dadurch eine andere Gesellschaft zu sein. Wir sind diese Gemeinde ist eine andere Gesellschaft, weil wir uns einander lieben, weil wir eben Gerechtigkeit miteinander umgehen, weil wir in Liebe miteinander umgehen, weil wir uns interessiert sind an den Herzen des Einzelnen, weil wir interessiert sind an, die, an das Leben des Einzelnen, wie er lebt in einer schwierigen Situation. Und wir können Verständnis mit dem anderen bringen. Wir können die Einanderstellen praktizieren, indem wir, wenn einer wirklich durch schwierige Zeiten durchgeht, können wir an die Seite kommen. Es ist nicht so, dass wir das ignorieren. Wir haben keine Angst davor, wenn jemand ein Kind verliert, wir sprechen nicht darüber. Sondern wir können auf die zugehen, wir können sympathisieren damit. Warum ich das sage, ist manchmal, die Welt will sowas nicht hören. Die will damit möglichst solche Probleme, wenn sowas passiert, haben sie keine Antwort für, totschweigen. Wir müssen es nicht, weil wir wissen, wo sie sind, diese, dass Gott gerecht ist, ein guter Gott ist, der die Menschen liebt, die ihm folgen. Sie, diese anderen Personen, sie lieben die Finsternis mehr als das Licht. Der Sünde ist verdreht, sie sind verdreht, verkehrt, sie sind falsch. Sie haben Interesse an abscheulichen Dingen. Aber die Sache ist, oft wird ja gesagt, Gott ist nicht so gegen die Sünder, nicht so Gott, denn Gott, du hast alle die Frevel, die tun. Ja, Gott hasst den Sünder. Also wie oft wird in der Welt gesagt, Gott hasst die Sünde, aber liebt die Sünder. Richtig? Habt ihr das schon mal gehört? Das ist aber nicht richtig. Das steht nicht hier. Gott hasst die Sünder. Er hasst sie, weil sie gegen ihn sind. Und David betet das, weil er weiß, dass Gott die hasst. Aber trotzdem ist er barmherzig. Das kriegen wir zwar nicht auf eine Reihe. Der Punkt ist aber folgendes. Es ist nicht gut, wenn du ein Sünder bist. Es ist nicht gut, wenn du gegen Gott bist. Gott wird dir vergelten dafür. Er weiß, dass Sünder gegen ihn sind und dass sie ihn hassen. Das wird ja auch da deutlich gesagt in diesen Versen. Sie sind blutgierig und falsch verabscheuen. Die Menschen, die Gott ihren eigenen Lüsten dahingeben, das sind die Toren. Die unreinen Leute. Gott gibt sie in ihren eigenen Lüsten dahin. Sie sind Menschen im Grunde genommen Verächter. Und die große Frage, die wir uns oft stellen darf, und das habe ich immer wieder gehört, auch unter Christen, darf ein Christ das Gericht auf die Köpfe der Gottlosen herbei wünschen? Tatsache ist, David durfte es. Psalm 119, Vers 139, Vers 19. Ach, wolltest du, o Gott, doch des Gottlosen töten und ihr Blutgierigen weicht von mir. David richtete nicht selbst. Er betete, dass Gott richtet. Tut alles genau das, wozu auch Paulus im Römerbrief sagt. Wir richten nicht, aber Gott wird richten. Gott wird richten. Römer 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Ganz deutliche Worte. Der Herr Jesus hat aber trotzdem über seine Feinde nicht Gericht erbeten, sondern für sie Fürbitte getan. Also da ist diese Äquivalenz, wir müssen einfach verstehen, dass nicht wir richten, sondern dass Gott richtet und Gott Gerechtigkeit tun wird. Wir sind nicht dazu aufgerufen, das zu tun. Und trotzdem sehen wir, dass auch dafür gebetet wird, dass die Ungerechten gerichtet werden nach der Gerechtigkeit Gottes und nach dem Wort Gottes. Wir dürfen den Zorn dem gerechten Richter überlassen. Sein ist die Rache, er wird vergelten, habe ich gerade gelesen. Der Heilige weiß, dass er die Gottlosen nicht strafen muss. Gott wird es tun. Er wird für uns Gerechtigkeit für sorgen. Also, zum Schluss. Wie wichtig ist also der Ruf des Vertrauten, das Gebet des Gerechten zu Gott? Wie wichtig ist das? Es ist lebenswichtig. Es ist lebenswichtig für dein ewiges Leben. Jeder von uns als Gerechter muss Gott anrufen. Jeder von uns muss zu Gott kommen. Jeder von uns muss sich in die Abhängigkeit Gottes begeben. J. J.C. Ryle hat Folgendes gesagt: Alle, die von dem Thron Gottes erscheinen, haben alle die gleiche Erfahrung gemacht. Sie alle haben geglaubt. Sie alle haben sich durch das Blut Jesu reinigen lassen und sind von ihren Sünden abgewichen. Sie sind alle von Neuem geboren worden und alle haben gebetet. Alle haben gebetet. Alle sind zu ihm gekommen. Gott möchte das Gebet des Gerechten. Hier ist das zur Errettung, aber auch das Gebet des Gerechten, damit wir in Gerechtigkeit wandeln. Ja, es ist tatsächlich so, wir müssen auf Erden beten oder wir werden niemals Gott im Himmel anbeten. Wir müssen auf Erden beten oder wir werden Gott niemals im Himmel anbeten. Wir müssen durch die Schule des Gebets oder wir werden nie fit sein für den Feiertag des Lobpreises. Lass uns beten. Vater Gott, uns ist bewusst, dass David nur ein Beispiel ist von vielen, der dich angerufen hat und dich angefleht hat, dass du ihn hörst. Wir alle flehen dich an, dass du uns hörst, dass du unser Gebet erhörst und dass du uns in Gerechtigkeit leitest, dass du uns an die Hand nimmst und uns aus unseren Sünden rausziehst, dass wir bekennen und wirklich umkehren und das tun, was du uns, ja, wozu uns du befähigt hast, durch den Werk des Heiligen Geistes in Gerechtigkeit zu wandeln. Herr, und wir beten auch, Herr, dass du das Böse aufdeckst, dass du die Ungerechten richten wirst und dass du dadurch Gerechtigkeit schaffen wirst. Herr, wir beten aber zur gleichen Zeit, dass du uns Geduld und Ausdauer schenkst und Vertrauen schenkst auf dich, sodass wir in den Tagen, die wir noch vor uns sind, dass wir in denen wirklich in Vertrauen auf dich leben und ein Zeugnis geben dürfen über deine Gnade in unserem Leben. Segne du jetzt auch den Rest des Gottesdienstes. Danke für deine große Güte und deine Gnade. In Jesu Namen. Amen.